Ich begrüße euch ganz herzlich zu diesem vierten Adventssonntag, der traditionell in der schon sehr alten Kirchenliturgie ein gewisses Thema hat. Ihr wisst vielleicht, sonst sage ich es euch jetzt, jeder Adventssonntag hat in der Liturgie ihr eigenes Thema, ihre eigene Überschrift. Und das heutige Thema aus dem Lukas Kapitel 1, wo es um den Priester Zachäus geht und seine Frau Elisabeth, ist eigentlich für den dritten Advent vorgesehen. Wie bitte? Habe ich Zachäus gesagt? Ja, genau. Ursel, du hast genau aufgepasst. Ich habe das auch nicht gesagt, um zu gucken, ob ihr aufpasst. Ich habe mich versprochen. Also der heutige vierte Advent ist dem Thema Maria gewidmet. Der dritte Advent, das wäre letzten Sonntag gewesen, wäre dem Thema Zacharias und Elisabeth gewidmet. Und damit wir das nicht ganz außen vor lassen, habe ich den aufgegriffen, werde aber hoffentlich noch bis Maria vordringen. Ich lese aus Lukas Kapitel 1, Verse 5 bis 17 nach der Lutherübersetzung. Zu der Zeit des Herodes, des König von Judäa, lebte ein Priester von der Ordnung Abia mit Namen Zacharias und seine Frau aus dem Geschlecht Aaron, und die hieß Elisabeth. Sie waren aber alle beide fromm vor Gott und lebten in allen Geboten und Satzungen, des Herrn untadelig. Und sie hatten kein Kind, denn Elisabeth war unfruchtbar und beide waren hochbetagt. Und es begab sich, als Zacharias den Priesterdienst vor Gott versah, da seine Ordnung an der Reihe war, dass ihn nach dem Brauch der Priesterschaft das Los traf, damit er das Räucheropfer darbringen sollte, da ging er hin in den Tempel des Herrn. Und die ganze Menge des Volkes stand draußen und betete zur Stunde des Räucheropfers. Da erschien ihm der Engel des Herrn und stand an der rechten Seite des Räucheraltars. Und als Zacharias ihn sah, erschrak er, und es kam Furcht über ihn. Aber der Engel sprach zu ihm: Fürchte dich nicht, Zacharias, denn dein Gebet ist erhört, und deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Johannes geben. Und du wirst Freude und Wonne haben, und viele werden sich über seine Geburt freuen, denn er wird groß sein vor dem Herrn. Wein und starkes Getränk wird er nicht trinken und wird schon im Mutterleib oder von Mutterleib an erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Und er wird vom Volk Israel viele zu dem Herrn, ihrem Gott, bekehren. Und er wird vor ihm hergehen im Geist und in der Kraft, Elias, zu bekehren die Herzen der Väter zu den Kindern und die Ungehorsamen zu der Klugheit der Gerechten, zuzurichten dem Herrn ein Volk, das wohl vorbereitet ist. Wohl vorbereitet. Auch wir sind in einer Zeit der Vorbereitung, könnte man so sagen, Adventszeit. Advent eigentlich Ankunft oder, ja, könnte man so übersetzen. Wir warten auf diese Zeit, in der wir dann endlich Geburtstag feiern. Den Geburtstag dessen, den wir ganz zentral und unverrückbar in unsere Mitte hier gestellt haben, aufgrund dessen Namen es überhaupt diese Gemeinde gibt. Nur der eine: Es geht nur um dich, Jesus, haben wir gesungen. Und das ist auch unser tiefstes Verständnis. Es geht nur um Jesus. Diese kleine Vorgeschichte zum Advent möchte ich gerne mit euch durchgehen und mir genauer anschauen. Was lesen wir in den ersten Versen? Ich nehme jetzt eine andere Übersetzung, das ist die Gute Nachricht, die aber inhaltlich hoffentlich das Gleiche vermittelt. Und da heißt es: Zu der Zeit, als König Herodes über das jüdische Land herrscht, lebte ein Priester namens Zacharias, der zur Priestergruppe Abia gehörte. Auch seine Frau stammte aus einer Priesterfamilie, sie hieß Elisabeth. Beide führten ein Leben, das Gott gefiel, und richteten sich in allem nach den Geboten und Anweisungen des Herrn. Sie waren aber kinderlos, denn Elisabeth konnte keine Kinder bekommen, und beide waren schon sehr alt. Ein Priester und seine Frau. Sie führten ein Leben, das Gott gefällt, in allen Satzungen. Das ist in der heutigen Zeit gar nicht mehr so selbstverständlich. Ein Priester oder ein Pastor, ein Prediger, ein Mann Gottes, eine Frau Gottes. Heutzutage fragt man nicht mehr so wirklich, ob die ein Leben führen, das Gott gefällt. Heutzutage versucht man eher zu begründen und zu erklären, warum die vielleicht nicht ganz das Leben führen, was die Bibel beschreibt. Oder warum das, was die Bibel beschreibt, vielleicht erklärt, warum dieser Priester, dieser Pastor, diese Frau eben nicht das Leben führen, was eigentlich, so denkt Mensch vielleicht, doch biblisch wäre. Oder man hat schon vergessen, was ist biblisch, und dann ist es ganz normal, dass die so leben, wie sie leben. Zu dieser Zeit aber führten die beiden ein Leben, das Gott gefiel. Nun, wenn sie ein Leben führten, das Gott gefiel, konnten dann nicht jeder erwarten, dass alles gut war, alles in Ordnung war bei ihnen, alles zu ihren Wünschen? Aber, und das lesen wir auch, es war nicht alles gut. Ein zu dieser Zeit ganz schwieriges Kapitel, noch schwieriger als heute, wo viele selber entscheiden, ich möchte gar keine Kinder haben, war zu dieser Zeit ein wirklicher Schatten. Zumindest muss es so gewesen sein für Elisabeth, denn eine Frau, die zu dieser Zeit kinderlos war, war irgendwie halb. Und es ist schon erstaunlich, dass sie so lange kinderlos waren. Hätten wir nicht erwarten können, dass Gott ihnen da auch das schenkt, was sie sich sicherlich innigst wünschen? Jetzt schreibt hier der Text, oder der Lukas schreibt es ja, sie waren beide schon sehr alt, oder im Luther heißt es, sie waren hochbetagt. Die Frage ist, war da noch irgendeine Erwartung in ihnen? War da noch irgendwas, wo sie zumindest die Hoffnung hatten? Die Hoffnung, dass auch dieser Punkt zu einem guten Ende führen würde. Erwartung und Hoffnung, das hat mich einen Moment lang beschäftigt. Ich habe gedacht, ist das nicht dasselbe? Nein, es ist ja gar nicht dasselbe, denn Erwartung ist mehr oder weniger neutral, richtet sich mal auf was Positives, mal auf was Negatives. Erwartung ist einfach Erwartung, während Hoffnung ja die Erwartung auf etwas Gutes ist. Hoffnung ist doch die Erwartung, dass am Ende alles gut wird. Und da unterscheidet sich Hoffnung von Erwartung sehr deutlich. Aber dieser Inhalt dieser Worte vielleicht später nochmal. An dieser Stelle, glaube ich, hatten weder Elisabeth noch Zacharias in irgendeiner Weise noch Hoffnung auf eine Änderung in diesem einen Punkt. Ich lese weiter ab Vers 8. Einmal war Zacharias wieder zum Priesterdienst im Tempel in Jerusalem, weil die Priestergruppe, zu der er gehörte, gerade an der Reihe war. Es war üblich, die einzelnen Dienste durch das Los zu verteilen. An einem bestimmten Tag fiel Zacharias die Aufgabe zu, das Räucheropfer darzubringen. So ging er in das Innere des Tempels, während die Volksmenge draußen betete. Da sah Zacharias plötzlich einen Engel des Herrn stehen auf der rechten Seite des Altars, auf dem der Weihrauch verbrannt wurde. Zacharias erschrak und bekam große Angst. Das Erste, was mir hier auffällt, ja, da stand ein Engel, gut, okay. Aber was ich interessant finde, er ist bei der Arbeit. Er ist ein Priester, er bringt das Räucheropfer. Und dieses Räucheropfer darbringen war wohl zu jener Zeit, so habe ich es gelesen, der höchste und begehrteste Dienst im Tempel. Er wurde im Inneren des Tempels durchgeführt, der Innere, es gab ein, zwei Bereiche in den Tempeln, es gab einen Vorbereich, da durften sozusagen alle hin, aber in das Innere des Tempels durften eigentlich nur die Besonderen, also Priester und Menschen, die zu diesem gläubigen Volk gehörte, damals natürlich die Israeliten. Er war in diesem Innersten des Tempels und brachte Räucheropfer dar. Das war das höchste Amt zu jener Zeit. Und jetzt überlege ich mir, ein Priester, dem Gott, also der Gott gefällt, der scheinbar so lebt, dass es Gott gefällt, der seinen Dienst tut, und er sieht einen Engel dort stehen im Tempel, im Innersten des Tempels, und er erschrickt. Was hat er eigentlich erwartet? Denke ich mir, was erwartet ein Mensch, wenn er in den Tempel Gottes geht? Was erwartest du, wenn du in diesen Gottesdienst gehst? Würdest du auch erschrecken, wenn jetzt plötzlich ein Engel hier steht? Oder denkst du, das ist einfach so Tradition? Wir haben eben die Tradition, dass wir sonntags und gerade in den Weihnachtssonntagen oder Adventssonntagen in die Kirche gehen. Wir nehmen Anteil an irgendetwas Heiligem. Ich hoffe nicht, dass ihr nur hier seid, weil ihr ein Konfirmationsheft habt, wo ihr noch leere Kreuze habt, die ihr dann auffüllen müsst. Das gibt's auch. Oder gibt es sowas wie die Erwartung, dass wir hier eine Dusche bekommen, so eine heilige Schauer, damit wir so ein bisschen von dem Alltagsschmutz gewaschen werden, so in der Art? Ja, oder erwartest du vielleicht eine Begegnung mit Gott? Oder vielleicht mit Engeln? Gut. Jetzt muss man wissen, Engel, das ist noch nicht Gott selber. Das ist immer noch so eine Vorstufe. So wie der Priester ja in den Vorhof ging und nicht in das Allerheiligste. Es gab einen Bereich in diesem Tempel, das war das Allerheiligste. Da durfte ja der hohe Priester, also der oberste Priester, nur einmal im Jahr hineingehen. Und sonst gar nicht. Äußerst heilig. So heilig, ja, man stellte es sich so vor wie ein verzehrendes Feuer. Wir hatten das andere Lied, da ist es so ein bisschen angeklungen, wie groß Gott ist, wie mächtig und dass seine Heiligkeit schon gewaltig ist. Und damals noch mehr als heute, die Menschen schon wussten, ja, mit Gott so auf kurze Distanz, das kann ganz schön heiß werden. Das kann sogar so weit gehen, dass ich vielleicht dann sofort sterben muss. So waren die Vorstellungen. Und ich denke auch heute, wenn wir hier sagen, okay, erwarten wir, dass wir heute einen Engel hier sehen, würden wir Furcht bekommen, wenn wir einen sehen würden. Einige nickten gerade. Ja, und Engelgestalten sind tatsächlich gewaltiger als das, was in den Bildern, die heute so teilweise gezeigt werden von Engeln, was dargestellt wird. Ja, und selbst die Engel sind ja letztendlich die Boten Gottes. Das sind Diener von Gott. Gewaltige Diener, auch heilige Diener, ja, aber es sind Engel und es ist nicht Gott. Und was mich überrascht, ist einfach, dass dieser Mann hier, der doch eigentlich von Berufswegen, von seinem Dienst her, irgendwie damit umgehen müsste oder vielleicht gewohnt sein müsste, dass sowas passiert, erschreckt. Er erschreckt. Und zwar gewaltig. Wie oft wird berichtet, dass Menschen erschrecken und in Angst verfallen, in Furcht, wenn Engel erscheinen und sie überfiel große Furcht. Wir kennen das aus dieser anderen Weihnachtsgeschichte sicher. Ich glaube, das hat jeder im Ohr. Immer wieder haben die Menschen große Angst und immer wieder, genauso oft, finden wir genau das, was hier passiert. Aber der Engel sagte zu ihm, so lese ich weiter, du brauchst dich nicht fürchten, Zacharias. Oder fürchte dich nicht. Oder fürchtet euch nicht. Die Engel, die den Hirten begegnet sind, auf dem Felde, hunderttausendfach besungen, ist ja auch schön. Ist ja wunderbar. Auch da Furcht, schon allein bei der Begegnung mit den Engeln. Wenn schon die Begegnung mit den Boten Gottes uns so viel Angst bereitet und so viel Erschrecken und Furcht einflößt, wie soll es erst sein, wenn wir Gott begegnen?
Ho, ho.
Da ist nicht mehr ho, ho, ho. Ich glaube, das ist ein anderes Kaliber einfach. Und doch, immer wieder hören wir, fürchtet euch nicht. Und ich meine Gott zu hören, wie er sagt, fürchte dich nicht, hab keine Angst. Trotz aller Ehrfurcht. Wir müssen nicht denken, Gott wird jetzt unser kleiner Kumpel. Gott ist heilig. Und dieses Lied, man mag sich daran stören, dass das heilig so oft wiederholt wird, bringt es auf den Punkt. Gott ist heilig. Er ist nicht mein Kumpel, aber in Jesus unser Freund geworden. Und immer wieder sagt er, bei aller Ehrfurcht, hab keine Angst. Ich bin für dich. Ich bin da. Und was mir oft auffällt bei diesen Begegnungen schon allein mit den Engeln, und da muss man aufpassen, weil in der Bibel manchmal beschrieben wird Engel des Herrn, da ist so nicht ganz Einigkeit, ob der Engel des Herrn nicht Jesus selber ist oder Gott selber, oder ob es wirklich jetzt der Engel ist, wie in dieser Geschichte. Da ging es wohl um einen anderen Engel, denn der nennt hinterher seinen Namen. Hören wir gleich noch. Aber wie auch immer, was mir auffällt, diese Begegnung mit den Engeln häufen sich doch erstaunlich da, wo Menschen ihren Dienst tun. Hirten auf dem Felde taten ihre Arbeit. Zacharias als Priester tat seinen Dienst. Und es gibt noch andere Stellen, wo Menschen bei der Arbeit sind. Da habe ich mal überlegt, ist das vielleicht eine Voraussetzung, um Engeln zu begegnen, dass man bei der Arbeit ist? Oder ist das jetzt Zufall gewesen? Ich glaube nicht ganz. Ich glaube, es ist schon etwas da drin, dass Engel uns immer sozusagen mitten im Leben begegnen. Oft in dem, wo wir gerade in unserem Alltag stecken. Interessanterweise. Und das ist ja auch letztendlich unser Anliegen, wenn wir jetzt hier in den Gottesdienst gekommen sind, um vielleicht Gott zu begegnen, das noch zu erweitern und zu sagen, hier ist ja nicht Grenze, jetzt gehen wir nicht nach Hause und dann lassen wir das hinter uns, sondern Gott will eigentlich in unseren Alltag, in unsere Arbeit, in unseren Dienst hineinkommen. Spannend. Ich würde mal gerne wissen, so ob vielleicht der ein oder andere so Engelerfahrung hat. Dieser Engel hier sagt zu Zacharias, fürchte dich nicht und du brauchst dich auch nicht zu fürchten. Und dann sagt er etwas sehr Schönes. Gott hat deine Bitte erhört. Deine Frau Elisabeth wird einen Sohn bekommen. Deine Bitte erhört, also war die Bitte doch noch da. Komme ich gleich auf die nächste Frage zu sprechen. Was erwartest du, wenn du bittest? Was erwartest du, wenn du betest? Reicht deine Erwartung bis dahin, dass der Engel des Herrn dir eine Antwort gibt? Zacharias muss lange gebeten haben, weil ich denke nicht, dass er gewartet hat, bis er fast 100 Jahre war oder hochbetagt, um genau mit dieser Bitte dann zu Gott zu kommen. Ich denke, ein wenig früher wird er begonnen haben. Und jetzt kommt diese kleine Geschichte, wo der Engel zu ihm sagt, deine Bitte ist erhört worden. Deine Frau Elisabeth wird einen Sohn bekommen. Den sollst du Johannes nennen. Ist das nicht wunderbar? Ich habe mir gedacht, wie lange kann man eigentlich erwarten? Wie lange kann man Hoffnung? Oder wie dieser Volksspruch heißt, die Hoffnung stirbt zuletzt. Ja, vielleicht ist das so. Aber interessanterweise ist bei Zacharias eigentlich ein bisschen eine andere Reaktion gekommen. Erst sagt der Engel, dann wirst du voll Freude und Jubel sein, viele werden sich mit dir über seine Geburt freuen, denn er ist vom Herrn zu großen Taten berufen, er wird weder Wein noch Bier trinken, schon im Mutterleib wird der Geist Gottes ihn erfüllen und er wird und wird. Also so ein paar Ausführungen noch, wo man sagen könnte, wow, das ist ja nicht nur so eine Ankündigung, ich meine, Kind kriegen, ja, nein, okay, Junge Mädchen, ja, nein, gibt es zwei Möglichkeiten. Also es reduziert sich ja immer mehr die Möglichkeit, dass das, was der Engel ihm hier verkündet, eintrifft. Aber er bringt noch mehr als 5, 6 Bestätigungen, mehr als 5, 6 Details, woran letztendlich noch etwas Besonderes geknüpft ist. Und die statistische, ich gehe jetzt mal rein statistisch aus, die statistische Wahrscheinlichkeit, dass das, was der da sagt, stimmt, rein zufällig wäre, geht ja gegen null. Also hier scheint etwas wirklich Geplantes, etwas Vorausgeplantes, was sich auch erfüllen kann, zu geschehen. Und jetzt kommt der Kracher eigentlich. Vers 18, Zacharias sagte zu dem Engel, woran soll ich erkennen, dass du recht hast? Da sind wir wieder, ne? Woran soll ich denn erkennen, ob das stimmt, was du da sagst? Ich meine, er ist im Tempel, er ist Priester. Ja, da steht ein Engel neben dem Altar und ich denke, Zacharias ist gewohnt zu unterscheiden, ob das eine Lichterscheinung ist oder irgendwie seine eigene Fantasie oder wie. Und sagt ihm solche Dinge und er sagt, woran soll ich denn erkennen, ob du recht hast? Wow. Ja, man weiß ja nie. Manchmal kommen ja so Leute vorbei, wollen einen. Wer weiß. Es ist schon ziemlich stark, aber ich denke, das hat auch Parallelen. Er sagt noch, ich bin doch ein alter Mann und meine Frau ist auch nicht mehr jung. Ja, woran soll er das denn erkennen? Er hat Einwände, er hat Bedenken, er hat logische, vernünftige Gründe, warum das überhaupt nicht funktionieren kann. Und interessant auch, wie der Engel antwortet, relativ wohlwollend. Also er ist jetzt nicht so, oh Mann, Zacharias, du solltest es doch wissen. Oder jetzt denk doch mal nach. Das wäre jetzt vielleicht menschlich, aber es ist ja ein Engel und die sind schon freundlich. Zumindest diese Engel hier. Der Engel antwortete, ich bin Gabriel, einer von denen, die vor Gottes Thron stehen. Also einer der höchsten Engel. Gott hat mich gesandt, um mit dir zu sprechen und dir diese gute Nachricht zu bringen. Was ich gesagt habe, wird zur gegebenen Zeit eintreffen. Aber weil du mir nicht geglaubt hast, wirst du nicht mehr sprechen können, bis es soweit ist. So, klare Antwort. Zack. Was hat er jetzt davon? Ich hoffe schon, dass wir, wenn uns sowas mal passiert, nicht sofort, also dass wir sprachlos sein können, verstehe ich ja, ist ja klar, aber dass wir dann gleich die Sprache verlieren, bis es soweit ist, dauerte ja noch einen Moment. Das wäre schon heftig. Aber vielleicht ist das wirklich auch so, genau damit auch dieser Kontrast ein bisschen unterstrichen, ne? Also wenn es schon Zacharias Probleme hat, dem zu glauben, wie viel mehr hätte jetzt jemand anders Schwierigkeiten gehabt, dem zu glauben? Zacharias müsste eigentlich die Geschichte von Abraham gekannt haben. Die Geschichte, wo Abraham letztendlich Ähnliches erfährt. Ebenfalls, ich kann das mal kurz nachschlagen, im 1. Mose ist das eine Geschichte, wo Abraham mitgeteilt wird vom Herrn. Erschrick nicht, ich werde dich beschützen, reich belohnen und du wirst einen Sohn bekommen, der soll dein Erbe sein. Siehst du die Sterne am Himmel, kannst du sie zählen, so unzählbar werden deine Nachkommen sein. Das ist 1. Mose 15. Und dann steht im 1. Mose 15, 6, dann der Vers Abraham, zu dieser Zeit hieß er noch nicht Abraham, vertraute auf die Zusage des Herrn und so fand er bei Gott Anerkennung. Im weiteren Verlauf erfahren wir dann, dass Abraham nahezu 100 Jahre ist und Sarah über 90. Und auch dort schon letztendlich das gleiche Phänomen, eigentlich natürlicherweise, physikalisch gesehen, biologisch gesehen, gar nicht mehr möglich. Und dann gibt es diese schöne Geschichte, wo dann eben auch Engel kommen und darüber berichten, nächstes Jahr, wenn wir herkommen, wird deine Frau einen Sohn haben. Das sagen sie Abraham, zu der Zeit heißt er schon wieder Abraham. Und Sarah hört das und lacht still in sich hinein. Und dann sagt der Engel zu Abraham, warum lacht denn deine Frau? Natürlich lacht die, wenn sie sagt, ich bin 90, Zeit der Kinder, Kriegen ist vorbei, selbst das andere ist irgendwie jetzt schon überholt und so. Und Sarah sagt, ich habe doch nicht gelacht.
Ich habe nicht gelacht. Das kann nicht sein.
Interessant. Abraham vertraute auf Gott und daraufhin fand er Anerkennung bei Gott. Aber er hat eben seine menschliche Vorstellung gehabt. Er hat sich so gedacht, naja, ich werde Nachkommen bekommen. Und dann hat er mit Gott auch gesprochen und gesagt, naja, ich habe ja einen Diener. Also Eliezer war damals sein Sklave oder sein Diener. Zu der Zeit war das so. Der wird dann sozusagen meine Nachkommenschaft antreten, mein Erbe. Und Gott sagt, nein, du wirst einen Sohn bekommen. Du und Sarah. Auch eigentlich gar nicht möglich. Und Sarah bekommt ja dann den Sohn. Trotz allem. Und dieses Kind ist dann einer in der Kette, die bis Jesus geht. So, und dieser Abraham ist doch dem Zacharias nicht unbekannt gewesen. Also, warum zieht er sich jetzt so? Warum glaubt er jetzt nicht, dass das auch möglich wäre? Denn bei Gott ist nichts unmöglich. So müsste man schließen, wie es ja auch bei Abraham war. Dass hier genau das passiert, was der Engel sagt. Er bekommt auch ein Zeichen in gewisser Weise. Es ist ja nicht nur Strafe, dass er seine Sprache verliert, sondern es ist ja auch ein Zeichen für ihn. Denn in dem Moment, wo der Engel das ausspricht, dieser Engel Gabriel, einer der höchsten Engel, spricht er tatsächlich erstmal kein Wort. Und er muss, als es dann später darum geht, wie soll denn der Kleine heißen? Und alle sagen, ja, Johannes habt ihr doch nirgendwo in der Verwandtschaft, wieso soll der denn Johannes sagen? Elisabeth glaubt man es natürlich nicht, weil die hat es schon gesagt, aber jetzt muss Zacharias nochmal bestätigen. Und er schreibt den Namen auf diese Tafel. Also das Erste, was er da tut, ist, dass er es aufschreibt. Und dann hieß der Johannes und er konnte dann auch wieder sprechen und lobt Gott. Wunderbar. Ist schon interessant eigentlich so, was hier so geschehen ist, noch bevor das geschehen ist, was wir nächste Woche Dienstag dann feiern wollen, diesen Geburtstag von unserem Herrn. Und einige Details möchte ich nochmal kurz so ein bisschen in unsere Gegend oder in unser Gedächtnis rufen. Elisabeth war im 6. Monat schwanger, sie wurde daraufhin ja schwanger, aber bevor Johannes geboren war, konnte Zacharias auch noch nicht sprechen. Elisabeth war im 6. Monat schwanger. Da sandte Gott den Engel Gabriel nach Nazareth in Galiläa zu einem jungen Mädchen namens Maria. Jetzt kommt nämlich genau diese Geschichte, die sich ähnlich abspielt. Die eine, die Elisabeth und ihr Zacharias denken, wir sind viel zu alt. Und jetzt kommt Gabriel zu einem Mädchen namens Maria, die ist eigentlich viel zu jung. Es ist so ausgerechnet worden, die dürfte so im Alter von 12, 13 gewesen sein, diese Maria. Das war zu dieser Zeit auch üblich, ja. Und jetzt kommt auch diese Geschichte, wo sie sagt, ich weiß doch von gar keinem Mann. Also der Engel sagt erstmal zu Maria, sei gegrüßt, Maria, der Herr ist mit dir. Er hat dich zu großem Ausersehen. Im Lutherdeutsch heißt das gebenedeit, sagst du, das ist immer ganz ausgeschmückt, blumenreich. Gegrüßt seist du, Maria, der Herr ist mit dir, er hat dich zu großem Ausersehen. Sie erschrak über diesen Gruß und überlegte, was es bedeuten sollte. Da sagte der Engel zu ihr, da ist es wieder, habt keine Angst. Du hast Gnade bei Gott gefunden, du wirst schwanger werden, einen Sohn zur Welt bringen, dem sollst du den Namen Jesus geben. Er wird groß sein, wird Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm das Königreich seines Vorfahren Davids übertragen. Er wird für immer über die Nachkommen Jakobs regieren, seine Herrschaft wird nie zu Ende gehen. Jetzt fragt Maria auch, nicht, womit soll ich erkennen, ob du recht hast? Nein, sie fragt etwas anders. Sie sagt, wie soll das zugehen? Ich habe doch mit keinem Mann zu tun. Jetzt heute in der modernen Zeit sagt man, ja, ich kann mir das vorstellen, Maria und Josef kannten sich ja schon. Ein bisschen was wird ja gelaufen sein, nicht? Ne? Wie kann denn eine Frau schwanger werden ohne einen Mann? Ne? Das finde ich immer interessant, so wie manchmal Menschen denken, so das reicht an logischer Erklärung, warum das gar nicht so gewesen sein könnte. Trotzdem wir heute natürlich wissen, gut, Reagenzglaszeugung, was weiß ich. Also die Medizin ist ja schon so weit, dass man schon die wildesten Dinge überlegen kann. Aber an der Stelle, da möchte man doch gerne so ein bisschen das von sich weisen. Maria, Jungfrau, nee, da möchte man so ein bisschen so seine eigenen Vorstellungen reinbauen. Nein, es brauchte keinen Mann. Also ich sage immer, ich rede ja hier von unserem Vater im Himmel und ich glaube an diesen Gott, der das erschaffen hat, der das Universum aufspannt, der das sich ausgedacht hat, der wirklich gesagt hat, es werde Licht und lasst uns Menschen machen und so weiter und so fort. Ich sage immer, wenn der nicht in der Lage ist, dass eine Frau, die nie mit einem Mann zu tun hatte, schwanger wird, ja, dann sucht euch einen anderen Gott. Das ist mir zu klein. Wenn der das Leben so gebaut, konstruiert, kreiert hat, wieso soll das jetzt nicht funktionieren? Und warum muss ich da irgendwas konstruieren, was rein logisch gar nicht passt? Denn die ganze Geschichte mit Jesus hat ja nur Sinn, wenn dieser Jesus eben nicht aus diesem alten, menschlichen Adam- und Eva-Geschlecht gekommen ist, wo die Menschen immer und immer wieder mit ihrem fehlerhaften und auch rebellischen Geist gegen Gott geboren werden und wiedergeboren werden und wieder die Fehler der Vorfahren machen und wieder nicht schaffen, so zu leben, wie Gott es eigentlich will. Wie soll das funktionieren? Was hätte das für einen Sinn? Dazu muss man im Grunde die gesamte Geschichte der ganzen Bibel durchschauen und begreifen. Es kann nicht Gottes Plan gewesen sein. Es kann gar nicht. Es funktioniert am Ende überhaupt nicht. Und schön, wunderbar ist, dass Maria hier zwar ihre ihre Fragen los wird, aber dass sie es so formuliert, ohne gleich zu sagen, nee, das kann jetzt gar nicht sein. Also sie ist offen. Sie sagt, wie kann das denn gehen? Und dann sagt nämlich der Engel, Gottes Geist wird über dich kommen. Gottes Geist wird das schaffen. Der Geist, der alles Leben am Anfang erschaffen hat, wird auch jetzt das Leben in dir erschaffen. Ja. Das ist auch wieder jenseits unserer Vorstellungskraft. Und vielleicht war es auch jenseits der Vorstellungskraft von Maria. Weil sie war in keiner Erwartung, auch nicht in einer anderen Erwartung oder in anderen Umständen oder in der guten Hoffnung, wie man so sagt. Nein, da war noch nichts. Aber der Geist Gottes wird es schaffen. Und deshalb wird man das Kind, das du zur Welt bringst, heilig und Gottes Sohn nennen. Das hat Gott so geschaffen. Ja, darum kann man das auch Gottes Sohn nennen. Und jetzt sagt er, auch Elisabeth, deine Verwandte, bekommt einen Sohn, trotz ihres hohen Alters. Sie ist bereits im 6. Monat. Und man hat doch von ihr gesagt, sie könne keine Kinder bekommen. Aber für Gott ist nichts unmöglich. Wie schön, dass diese Erwartung, die dann auch an Maria herangetragen wurde, erfüllt wurde. Wie schön, dass auch wir, wenn wir in diesen Gottesdienst kommen, erwarten können, Gott zu begegnen. Vielleicht nicht immer in einem Engel, vielleicht nicht immer so unmittelbar in seiner ganzen gewaltigen Heiligkeit. Aber wir haben die Chance, ihm näher zu kommen. Und das sollten wir hier auch immer ergreifen. Und nicht nur hier, sondern eigentlich jeden Tag. Was hindert uns, jeden Tag wieder näher an Gott heranzukommen? Zu sagen, okay, Gott, heute will ich dich finden. Heute lasse ich mich von dir finden. Ich mache meine inneren Ohren auf, ob du mir heute etwas sagst. Ich mache meine inneren Augen auf, ob du mir was zeigst. Ich mache mein Herz auf, ob ich was spüre. Etwas von der Liebe, die Gott für mich hat. Und die es mir leicht macht, dann auch Liebe zu anderen zu haben, die mir eigentlich gar nicht gefallen vielleicht sogar. Wie schön, wenn wir die Erwartung haben, wenn wir bitten. Natürlich denke ich daran, dass wir Gott bitten. Okay, kleine Einschränkung. Die Erwartung haben können, wenn wir Gott um etwas bitten, dass dann etwas passiert. Ein alter Freund von mir hat mal gesagt, was erwartet ihr, wenn ihr betet? Ihr erwartet nichts, wird euch gegeben. Erwartet doch Großes. Oder erwartet erstmal was Kleines, aber erwartet es und schaut doch mal, was passiert. Richtet eure Erwartung an Gott und erschreckt nicht, so wie Zacharias, der ja wohl auch mit Erwartung Gott gebetet hat, aber es irgendwann vielleicht begraben hat. Nein, ihr müsst es nicht sofort begraben. Ich denke, Gott gibt euch auch immer ein Verstehen darum. Besonders natürlich dann, wenn es etwas anders kommt als erwartet. Und es ist so, wir können erwarten, dass wir das bekommen, was wir bitten. Aber wir müssen nicht. Wir können aber erwarten, dass es auch geschieht. Und wir können auch erwarten, dass Dinge, die unsinnig sind oder anderen zum Schaden führen oder uns zum Schaden, am Ende nicht in Erfüllung gehen. Auch das können wir erwarten. Und wir werden lernen, wenn wir da so mal uns eine Routine zulegen, dass wir das üben, dann werden wir immer mehr lernen, das eine vom anderen zu unterscheiden. Vielleicht manche unsinnige Gebete gar nicht mehr beten, andere dafür umso mehr. Es zu einem ständigen Begleiter unseres Alltags zu machen, die Verbindung aufnehmen zu Gott, zu wem denn sonst. Hört nicht auf zu erwarten und vielleicht kommen wir so ein bisschen mehr dahin, was auch Maria sagte, die dieses eigentlich Unfassbare ja jetzt gehört hat, denn nichts weniger als der Retter dieser Welt wächst in ihr heran. Und sie sagt zu diesem Engel, der ihr das verkündigt, ich will ganz für Gott da sein, es soll so geschehen, wie du gesagt hast. Da verließ sie der Engel. Ist das nicht wunderbar? Es soll so geschehen, wie du gesagt hast. Auch was für mich unfassbar ist. Ich halte es für möglich, denn für Gott ist nichts unmöglich. Amen.